Okay, ich möchte noch gemeinsam beten und dann steigen wir ein in unser zweites Referat. Lieber Vater, wir möchten dir wieder danken jetzt für deine Gegenwart. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist und wir wollen wirklich einen Geist der Dankbarkeit uns anlernen, weil du Dank verdienst, weil Dank uns gut tut und weil es dein Wille ist, dass wir dankbar sind in allen Dingen. So, Herr, rede du wieder zu uns jetzt, sei du unser Lehrer. Wir laden dich ein, dass du selbst uns lehrst durch deinen Heiligen Geist und die Dinge auf unser Herz legst, die wir jetzt brauchen und die dir zur Ehre dienen. Amen. Es gibt einen Spruch, der heißt: Du sähst einen Gedanken und du erntest eine Tat. Du sähst eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Du sähst eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Du sähst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Es beginnt mit den Gedanken, es endet mit der Bestimmung. Das ist ein universales Gesetz. Es funktioniert immer so. Manchmal fragt man sich zum Beispiel, warum Menschen Selbstmord begehen, auch Christen. Einige meiner Schulkollegen, zwei jetzt konkret, die neben mir wohnen, haben schon Selbstmord begangen. 30er, als sie so 30 Jahre alt waren. Waren nette Kerle, lustig, angenehme Zeitgenossen. Und man fragt sich manchmal, was war es, dass er so etwas getan hat? Und man denkt meistens, es war ein Augenblick der Verzweiflung oder ganz was, mit dem er momentan nicht zurechtkam. Aber für die meisten, die so etwas tun, ist Verzweiflung ein Lebensstil geworden. Die sind jeden Tag verzweifelt. Es ist ein Lebensstil. Und dann braucht es nur ganz wenig, dass es halt mal drüber geht. Genauso wie zum Beispiel Freude ein Lebensstil werden kann. Nicht, dass man mit grinsendem Gesicht den ganzen Tag rumläuft, aber die unterliegende Motivation des Lebens ist eine Freude. Auch das gibt es. Und genauso, und darüber möchte ich jetzt reden, kann Dankbarkeit ein Lebensstil werden, den uns die Bibel vor Augen hält. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus einem Buch von Brennan Manning, heißt Ruthless Trust. Keine Ahnung, ob sie stimmt oder nicht, aber ist egal, es geht mehr um den Punkt. John Towler, ein Theologe des 14. Jahrhunderts, betete 8 Jahre lang, dass Gott ihm den Weg zur Perfektion zeigen würde. Eines Tages, während er betete, hörte er eine leise Stimme, die ihm sagte, er soll aus seiner Kirche hinausgehen und dort würde er seinen Lehrer auf der Straße treffen. Sofort stand er auf und ging auf die Straße. Dort stand ein Bettler, barfuß, verletzt und blutig. Towler grüßte den Bettler herzlich und sagte: Guten Morgen, mein Bruder. Möge Gott dir einen guten Tag und ein glückliches Leben schenken. Der Bettler antwortete: Mein lieber Herr, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen schlechten Tag gehabt hätte. Erstaunt fragte ihn Towler, wieso etwas möglich ist, wo doch Trauer und Schmerz Teil eines jeden Menschenlebens ist, besonders in dem seinen. Darauf sagte der Bettler: Sie haben mir einen guten Tag gewünscht und ich habe geantwortet, dass ich noch nie einen schlechten Tag hatte. Wissen Sie, ich danke Gott jeden Tag, egal ob mein Bauch voll oder leer ist. Wenn ich abgestoßen und verachtet werde, preise ich dennoch meinen Herrn. Ich vertraue Gott einfach, dass er es absolut gut mit mir meint, darum gibt es für mich keinen schlechten Tag. Sie haben mir auch ein glückliches Leben gewünscht. Nun, ich bestehe darauf, dass ich immer glücklich bin. Etwas anderes zu sagen wäre die Unwahrheit, denn meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass alles, was Gott in meinem Leben tut, gut ist. Alles, was ich im Leben empfange, empfange ich aus der liebenden Hand Gottes. Sei es Reichtum oder Armut, sei es bitter oder süß. Ich empfange beides aus seiner gebenden Hand. Ich habe erkannt, dass der Wille Gottes für mein Leben die Liebe Gottes ist, und weil ich seine Gnade täglich empfange, will ich genau das, was er für mich will. Und darum bin ich immer glücklich. Das Glück dieses Bettlers wurde nicht durch seine Umstände bestimmt, die waren alles andere als gut. Es wurde dadurch bestimmt, dass er sich entschlossen hat, Gott zu danken, egal wie die Umstände sind, weil er Gott vertraut, dass er es nur gut meint. Römer 8, 28, wir wissen, dass alle Dinge, auch die Frau, die dich nicht versteht, die Kinder, die völlig in eine andere Richtung gehen, alle Dinge zum Besten dienen. Die Frage ist, glaubst du das? Gott will nur unser Bestes, aber wir tun uns schwer, das wirklich anzunehmen. Ich kann nicht viele Tugenden aus meinem Leben aufzählen, aber ich habe mich vor etwa 20 Jahren für etwas entschieden. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe mich entschieden, Gott für alles zu danken. Egal, was in meinem Leben geschieht. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Denn das Ausschlagende war für mich ein Vers aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18. Ein kurzer Vers, wo der Apostel Paulus sagt, seid dankbar in allen Umständen, denn das ist der Wille Gottes für euer Leben. Und der Vers hat mich zu der Zeit, so erlebt ihr das manchmal, da ist ein Vers, den hast du vielleicht schon 10-mal gelesen, und dann hörst du ihn oder du liest ihn, und auf einmal merkst du, der ist für mich. Der ist genau für mich, dieser Vers. Und ich wusste, der Vers ist für mich. Und ich habe mich damals entschieden, das zu tun. Ich nenne die Zeit, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Da hat etwas begonnen in meinem Leben, das ich vorher nicht hatte. Der einfache Entschluss, Gott für alles zu danken. Oft bekomme ich die Frage, was hat dein Christenleben spannend gemacht? Wann hat sich was getan? Und ich würde sagen, es war die Zeit, als ich mich entschlossen habe, Gott für alles zu danken. Ich kann mich erinnern, das war 1989, ich war da in England und habe da den Meyer Thomas zum ersten Mal getroffen. Lange Geschichte, aber ist egal. Und er hat zum Abschluss gesagt, God bless you and don't forget to say thank you. Gott segne dich, vergiss nicht, Danke zu sagen. Und damals habe ich mich gefragt, damals habe ich mich entschieden, das zu tun. Es war witzig, ich bin dann nach Hause gefahren, 89, da habe ich das Haus meiner Eltern geerbt, das ist eine Frühstückspension da oben in den Bergen. Und ich musste immer Rasen mähen, habe das nie gerne gemacht, aber das war einer meiner Jobs. 15 Jahre lang habe ich Rasen gemäht. Wann ich zu Hause war, mein Vater mich erwischt hat, war das mein Job. Und jetzt habe ich alles geerbt. Über Nacht gehört jetzt alles dir, inkludiert der Rasenmäher. Und das war nach England dann. Und ich weiß noch, da habe ich mich, war direkt ein nettes Gefühl. Mein Rasenmäher, der gehört jetzt mir. Das ist ganz anders, nicht der Vaters Rasenmäher. Und ich weiß noch, ich habe etwa 5 Minuten gemäht, der hat immer gut funktioniert. Nach 5 Minuten ist der Motor explodiert, da ist was falsch gelaufen. Ich bin Automechaniker, habe den angeschaut und gesagt, der ist kaputt. Und wollte ich ihnen einen Tritt geben, was man halt so macht, gell? Weil jetzt gehört er mir, das ist das Blöde. Jetzt muss ich einen neuen kaufen, weil das blöde Ding einen Monat vorher gebrochen, wäre das Problem meines Vaters gewesen. Und ich vergesse es nie, da kam dann, wenn ich sage, Gott hat zu mir geredet, ich habe noch nie Stimmen gehört, aber Gott hat zu mir geredet. Übrigens, wenn Gott redet, redet er von innen, weil da wohnt er ja. Christus wohnt ja da drinnen, nicht da oben irgendwo. Und er hat einfach gesagt, sag Danke. Und ich weiß nicht, mehr, das ist ja Blödsinn, Herz, nicht? Das ist ja kaputt. Das ist ja. Und ich wollte wieder einen Tritt geben und das kam wieder. Sag einfach Danke. Echt, ja, mir egal. Ich habe geschaut, ob niemand links und rechts ist. Ich habe gesagt, danke Vater für den Rasenmäher, der gerade explodiert ist. Und danke, dass ich morgen einen neuen kaufen muss mit Geld, das ich nicht habe. Und es war dann interessant, ich habe das einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Nicht, weil ich mich danach fühlte, nicht, weil es so super war. Aber ich wollte lernen, in allen Dingen Gott zu danken. Und übrigens, es war auch nur nebenbei, ganz witzig, aber das war dieses Jahr, wo sich entschieden hat, dass ich am Dauernhof beginne, weil mein Vorgänger ist tödlich verunglückt beim Paragleiten und wir machen viel Sport. Und so haben sie mich angefragt, zum Dauernhof zu kommen, um das Sportprogramm zu leiten. Also Winterskifahren und Sommerklettern und so. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, kannst du in den Dauernhof kommen, super. Ab und zu musst du halt auch eine Andacht machen und predigen. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, nein, wenn ich predigen muss, dann komme ich nicht. Wollte ich nie. Dann habe ich gesagt, ja, egal, komm trotzdem. Und nach diesem Rasenmäher-Dings da war die Gruppe oben am Berg und er hat mich angerufen, wir brauchen einen Bergführer unbedingt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, habt ihr ein Problem? Ich helfe euch, Gott hat ein Problem, ich helfe dir, verlange auch nichts, mache ich nur für dich, Gott. Und ich bin darauf den Tag, und das war ein wilder Tag, das war August, und da hatten wir einen halben Meter Neuschnee, oder fast einen Meter, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber oben am Berg war echt so viel Neuschnee, dicker Nebel, und die Gruppe war auf der Hütte, und die Hütte kenne ich auswendig. Ich war da 100 Mal oben auf der Hütte. Aber das war so neblig, es war nur weiß, und ich habe die Hütte nicht gefunden. Rumgelaufen wie ein wildes Huhn im Gebirge, ich habe die blöde Hütte nicht gefunden. Schließlich habe ich sie gefunden, aber viel später, und wir gingen dann sogar auf den Berg, das war ein wilder Tag, der Sturm ist extrem, es war irgendwie ein guter Tag, aber ein wilder Tag, aber den ganzen Tag hatte ich Gedanken. Und abends kam ich nach Hause und habe mir schnell die Gedanken aufgeschrieben, die ich den ganzen Tag hatte. Und 6 Seiten habe ich heute noch zu Hause und habe es durchgelesen und habe gedacht, das klingt wie eine Predigt. Dann habe ich den Karl angerufen und gesagt, Karl, ich glaube, ich habe eine Predigt hier. Dann habe ich gesagt, okay, komm Sonntag und predige. Das war meine erste Predigt. Aber heute unterrichte ich 30 Wochen, das ganze Jahr zu Hause und sonst wo. Aber was ich ehrlich sagen darf, ich genieße es, Christ zu sein. Ich bin froh, Christ zu sein. Ich würde keinen Tag tauschen. Und die Frage ist oft, ja, was ist es? Und ich würde sagen, es ist Dankbarkeit. Wisst ihr, warum Dankbarkeit so wichtig ist? Weil wir haben die Freiheit, unseren Weg zu wählen. Aber wir haben nicht die Freiheit, unser Ziel zu wählen. Mit anderen Worten, du kannst dich entscheiden, undankbar zu leben. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Ich bin nicht bereit zu danken. Ich beklage mich über alles Mögliche. Das kannst du tun, aber dein Ziel kannst du nicht mehr bestimmen. Wenn du dich dafür entscheidest, wirst du ein bitterer, zorniger, ein negativer Mensch. Du regst dich über alles auf, ob das jetzt der Autofahrer vor dir ist, oder in der Kirche, der Pfarrer und die Ältesten, die nicht hinhauen, oder deine Frau oder die Kinder oder die Arbeit. Es gibt überall Dinge, die nicht laufen. Ich kann mich jetzt entscheiden, dauernd undankbar dafür zu sein oder dankbar dafür zu sein. Adam und Eva hatten die Freiheit, sich den Weg selbst zu wählen, das Ziel aber nicht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Das Ziel ist festgelegt. Der Weg kannst du dich entscheiden. Ich habe auch in den letzten Monaten, jetzt wieder Menschen kommen und reden über Dinge. Und da erkenne ich manchmal, da ist eine Wurzel der Bitterkeit in diesem Menschen. Und ich frage sie immer dieselbe Frage: Ist es dein Ziel, ein bitterer Mensch zu werden? Bis jetzt mit allen, die ich geredet habe, gesagt, nein, möchte ich nicht. Dann sage ich ihnen, wenn du das nicht willst, dann entscheide dich ab heute dankbar zu sein, sonst wirst du es. Das ist nicht mehr deine Wahl. Wenn du nicht dankbar bist, wirst du bitter werden. Denn du wirst, wofür du dich entscheidest. Da gibt es einen Spruch, der heißt, zuerst machen wir die Entscheidungen und dann machen die Entscheidungen dich. Und der Spruch stimmt. Da gibt es einen direkten Zusammenhang und schlag bitte auf Römer 1, 21 zwischen Danken und Denken. Und der fasziniert mich immer wieder, weil er so genau stimmt und funktioniert. Römer 1, 21 lesen wir: Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihrem Denken in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Hier ist interessant, da ist ein Zusammenhang zwischen Danken und Denken. Wenn wir Gott nicht danken, dann wird unser Denken verfinstert. Danken und Denken hängen zusammen, nicht nur sprachlich, auch im Englischen. Thinking and thanking. Es hängt auch tatsächlich zusammen. Und als Kinder Gottes sind wir angehalten, richtig zu denken. In Philipper 4 steht ein interessanter Vers, ich lese es dir nur vor. Aber in Philipper 4 lesen wir, da sagt der Apostel Paulus, alles was, Kapitel 4, Vers 8 ist es, da sagt er, übrigens Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend ist, daran denkt. Daran sollen wir denken. Eine Frage an dich. War jeder Gedanke, den du heute gedacht hast, ehrbar? War jeder Gedanke, den du gedacht hast, wahr, gerecht, liebenswert? War alles, was du heute gedacht hast, wohltuend? Wenn du so bist wie ich nicht. Und wisst ihr, jetzt ist ein Problem. Ich kann jetzt am Ende des Tages sagen, ich habe heute manche Gedanken gehabt, die waren nicht wohltuend, die waren nicht gerecht, die waren nicht liebenswert, die waren nicht ehrbar. Ab morgen früh denke ich nur noch, was ehrbar ist, was wohltuend ist, was gut ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren. Denn deine Gedanken kannst du nicht kontrollieren. Und jetzt kommt der Schlüssel. Wie kann ich lernen, richtig göttlich zu denken? Und es gibt, glaube ich, nur eine Möglichkeit, indem wir beginnen zu danken. Denn wenn wir Gott danken, lernen wir richtig zu denken. Darum ist es ein so wesentliches Gebot, Gott zu danken. Psalm 50 ist unter anderem der Dankpsalm. Und im Psalm 50, ich lese euch nur vor, ich glaube Vers 15 und 23, Psalm 50, Vers 14 ist es, opfere Gott Dank. Und im Vers 23, wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Bonhoeffer hat gesagt, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Das heißt, Undankbarkeit versperrt dir den Weg zu Gott. Vater Bodelschwing hat gesagt, in Christus zu reifen bedeutet, Christus zu danken. Weil Dankbarkeit ist der Ausdruck meines Vertrauens an Gott. Der sagt, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir und darum danke ich dir. Ich möchte ein blödes Beispiel nehmen, aber angenommen, ich gehe jetzt da eine Treppe runter und fall hin und lande da am Boden und breche mir beide Hände. Was sage ich? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sage ich mal Autsch und dann werde ich Gott mal alles sagen, was ich davon halte. Dass es eine schlechte Idee ist, weil ich jetzt zu Hause viel zu tun habe, nächstes Wochenende wieder wo bin und so weiter. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass ich am Ende sage, Gott, ich habe keine Ahnung warum, aber ich danke dir. Das ist dein Leib, nicht meiner. Wenn du lieber mit zwei gebrochenen Händen rumläufst, dein Problem ist, ich will die Welt ja nicht retten, du willst sie retten. Keine Ahnung, wie du das tun willst. Ich danke dir. Und wisst ihr was? Unsere Logik schreit hier auf und sagt, immer wenn da jemand zuhört, der überhaupt nicht weiß, was hier los ist, der sagt, der ist doch verrückt, der Typ da. Der bricht sich beide Hände und sagt dann, man soll Danke sagen. Das ist tatsächlich verrückt. Wie kann ich Gott danken für meinen Vater, der Krebs hat? Wie kann ich Gott danken für meine Frau, die Alkoholiker ist? Für mein Kind, das zusammengefahren wird? Oder kleinere Sachen. Wie kann ich Gott danken für mein Kind, der in Latein wieder einen Fünfer nach Hause brachte? Wisst ihr, was ich froh bin? Dass Jesus Christus nicht kam, um uns in Logik einzuführen. Dazu hätte er im Himmel bleiben können, wir sind logisch genug. Jesus kam, um uns die Wahrheit zu sagen. Ich möchte euch eine Legende vorlesen und dann werde ich es biblisch erklären. Eine Legende von einem Einsiedler namens Johannes, der schon viel über die Rätsel im Leben der Menschen nachgedacht hat. Er hatte einen Traum. Eine Stimme rief ihn, Johannes, nimm deinen Stab, steh auf, ich will dir die Wege Gottes zeigen. Und ein unbekannter Mann trat zu ihm und sagte, ich komme mit dir, denn alleine kommst du nicht zurecht. Am Abend kamen sie an ein Haus. Der Hauswirt versorgte sie aufs Beste, denn er hatte einen Freudentag. Sein Feind hat sich mit ihm versöhnt und ihm einen goldenen Becher geschenkt. Am Morgen beim Abschied sah der Einsiedler, wie sein Begleiter den goldenen Becher heimlich in sein Bündel schob und mitnahm. Der Einsiedler wurde böse, aber er hielt die Antwort, schweig, so sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag waren sie Gäste bei einem Mann, der schrecklich fluchte und ein Geizhals war. Ehe sie am Morgen wieder gingen, schenkte der Begleiter dem Hauswirt den goldenen Becher. Wieso das, entfuhr es dem Einsiedler. Der andere legte den Finger an den Mund. Schweig, so sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag übernachteten sie bei einer armen Familie, die waren sehr herzlich aufgenommen. Gott segne euch, rief der Begleiter. Aber beim Weggehen ergriff er ein Licht und zündete ihm heimlich die Hütte an. Der Einsiedler wollte ihm in die Arme fallen, schweig. So sind die Wege Gottes, war die Antwort. Am vierten Tag logierten sie bei einem Mann, der nur einen einzigen sehr freundlichen Sohn hatte. Ich kann euch nicht begleiten, sagte der Vater zu seinen Gästen beim Abschied, aber mein Sohn wird euch den Weg zeigen, vor allem den Steg über die Schlucht. Der Junge ging voraus. Als er bis zur Mitte des Stegs gekommen war, packte der Unbekannte den Jungen und schleuderte ihn in die Tiefe. Der Einsiedler war geschockt. Das sollen die Wege Gottes sein, du bist ein Lügner, rief er entsetzt. Da verwandelte sich der Begleiter in einen Engel und sagte, höre Johannes, der goldene Becher war vergiftet, der Geizhals wird sich daraus den Tod trinken. Der arme Mann wird unter der Asche seines Hauses einen Schatz finden, mit dem ihm aus aller Not geholfen ist. Das Kind, das sich in den Strom schleuderte, wäre ein Mörder geworden. Du konntest die Weisheit der Wege Gottes nicht finden. Nun hast du ein Stück davon gesehen. Sei in Zukunft vorsichtig mit deinen Urteilen. Jetzt wirst du sagen, ja, uns bete eine nette Legende. Aber wo ist das in der Bibel? Schlag bitte auf 1. Mose 45. Da ist eine der längsten Geschichten, die wir haben, die längste Geschichte im ersten Buch Mose, und zwar die von Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft, verraten in ein fremdes Land. Als 17-jähriger Junge wurde er verkauft. Zuerst wollten sie ihn umbringen, taten sie dann doch nicht. Josef machte in Ägypten so viele Ungerechtigkeiten mit. Zuerst von einer Frau, die ihn eigentlich vergewaltigen wollte, aber dann war es umgekehrt. Er landete im Gefängnis, versuchte dort Träume zu deuten, blieb weiter im Gefängnis. Und 20 Jahre später interpretierte er einen Traum vom Pharao und wurde erhoben zum zweithöchsten Herrscher des Landes. Dann war eine Hungersnot im Land und seine Brüder, die ihn verraten hatten vor 20 Jahren und verkauften nach Ägypten auf gemeine Art und Weise, kamen nach Ägypten. Und dann lesen wir Folgendes. 1. Mose 45, Vers 4. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und kein Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch im Leben zu erhalten für eine große Erneuerung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott und habt mich zum Vater des Pharaos gemacht. Und wisst ihr, was mir hier so imponiert an der Geschichte? Als die Brüder den Josef verkauften nach Ägypten, hatten sie keine Gebetsgemeinschaft. Gott, zeig uns bitte, was ist dein Willen? Sollen wir Josef verkaufen oder nicht? Die Motivation der Brüder war absolut böse. Und wisst ihr, was Josef sagt 20 Jahre später im Gefängnis? Ungerechtigkeiten. Sagt ihr, wisst ihr was, Brüder? Nicht ihr habt mich hierher gesandt, habt mit euch eigentlich wenig zu tun. Gott hat mich hierher gesandt. Ihr gedachtet, es böse zu machen. Gott hat es gut gemacht. Ich weiß nicht, was die Umstände in deinem Leben sind. Kann sein, dass du momentan eine schwere Zeit mit deiner Ehefrau hast. Ich habe eine Frage an dich. Hast du Gott für deine Frau und auch für den Streit bereits gedankt? Vertraust du Gott, dass er es gut meint? Auch in deiner Verzweiflung darin? Kann sein, dass es beruflich momentan nicht gut geht. Vielleicht sogar Arbeitslosigkeit da ist. Eine Frage, hast du Gott schon gedankt dafür, dass es dir finanziell schlecht geht? Freunde, hier wird Christen Christsein real. Und nur hier. Entweder vertrauen ihm und nehmen sein Wort ernst und tun, was er sagt. Einmal sagt Jesus, ich glaube, er war ein bisschen frustriert, sagte, was nennt ihr mich dauernd Herr, Herr, und ihr tut nie, was ich sage. Und was manche Christen brauchen, sind nicht noch mehr Gebete, sondern tritt den Hintern. Du endlich, was du genau weißt. Und Gott sagt, sei dankbar für alle Dinge. Epheserbrief. In allen Umständen. Du verstehst sie nicht. Aber ich meine es gut mit dir. Darum dürfen wir Gott danken. Jemand hat mal gesagt, ja, ich verstehe, dass ich Gott danke, wenn es gut geht, aber wenn ich Gott danke, wenn alles schlecht geht und ich mich schlecht fühle, und sie hat gesagt, das ist doch Selbstverarschung. Wenn ich dann trotzdem Danke sage, obwohl ich eigentlich Gott verfluchen möchte, und ich sage trotzdem Danke, das ist doch Pharisäer sein. Das ist doch Heuchelei. Sage ich, nein, das ist nicht Heuchelei. Das ist Gehorsam. Sieh dir, es geht nicht darum, dass ich mich danach fühle, Danke zu sagen. Es geht darum, dass ich Gottes Wort ernst nehme, wenn er sagt, sei dankbar in allen Umständen. Und ich sage, Herr, ich verstehe den Umstand nicht. Ja, ich mag den Umstand nicht. Ich verachte den Umstand, aber Herr, ich danke dir, weil du es gesagt hast, auf dein Wort hin. Wisst ihr, warum Dankbarkeit so wesentlich ist in der Bibel? Weil Gott hat wenig Problem mit Ungehorsam, aber ein Riesenproblem mit Undankbarkeit. Wer von euch Kinder hat, der weiß das. Wenn dein Kind ungehorsam ist, was machst du dann? Du holst es zu dir, hast ein Gespräch, redest mit ihm, legst es ihm nahe und das Kind sehr oft sagt, dann zieht er sogar ein und sagt, okay, Vati, passt. Aber wisst ihr, was schwierig ist? Wenn dein Kind undankbar ist. Wenn du mit deinem Kind reden willst und es dreht sich um und knallt die Türe zu. Du kannst nichts tun, außer warten. Sieh dir, deshalb ist Undankbarkeit so viel tragischer als Ungehorsam. Erzähl nur von unserem eigenen Leben, aber nicht zu zeigen, wie dankbar ich bin, aber einfach zu sagen, zu zeigen, wie es im Alltag funktioniert. Als wir 87 geheiratet haben, 2-3 Jahre später bekam ich eine Hautallergie. Die war relativ, ja, schon krass, muss ich sagen. Einen Winter konnte ich nur mit Gesichtsmaske aus dem Haus. Heute weiß ich auch warum, das hatte mit Tschernobyl zu tun. Ich war das ganze Zeit, wo Tschernobyl war, am Gletscher als Bergführer. Und das war, hat sich dann ausgewirkt, 2-3 Jahre später. Und meine Frau hat Krankenschwester gelernt und bekam eine Hautallergie gegen Desinfektionsmittel. Und ich weiß noch, da gab es einige Nächte, ich beim Gesicht, meine Nase war so dick, alles voll Wasser, das ganze Gesicht. Meine Frau hat sich gekratzt, man kratzt, bis man blutet, dann ist es ein bisschen leichter. Und da sind wir manchmal 2 Uhr in der Früh gekratzt und meine Frau hat mal gesagt, was sollen wir nur tun? Und ich kann mich erinnern, 1-2 Mal habe ich dann gesagt, weißt du was, danken wir einfach Gott dafür. Und wisst ihr was, heute bin ich sehr dankbar, dass wir damals dankbar waren. Weil die 2 Jahre, das waren keine 2 leichten Jahre, muss ich zugeben. Ich glaube, die 2 Jahre hat Gott uns mehr gelehrt und schneller zu ihm geführt als jeder vor oder danach. Und uns auch vorbereitet für den Dienst, in den er uns hineingestellt hat. Warum ich das erzähle ist, Dankbarkeit ist nicht eine Phrase vor dem Mittagessen, ist auch okay, sondern etwas, das man im Alltag praktizieren muss als Christ. Und du kannst immer dankbar sein. Eine Geschichte hat mich berührt vor kurzem. Da war eine alte Frau im Spital und eine junge Studentin hat diese Frau besucht, weil diese Frau so herzlich war. Und sie kam zu der alten Frau, sie war im Sterbebett im Prinzip, und die alte Frau hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich meinen Kopf und meine Hand noch bewegen kann, sonst konnte sie nichts mehr bewegen. 2 Wochen später kam sie wieder hin und die Frau konnte ihre Hand nicht mehr bewegen. Und sie sagte, ich bin so dankbar, dass ich meinen Kopf noch bewegen kann. 2 Wochen später kam sie hin, sie konnte auch den Kopf nicht mehr bewegen. Und die alte Frau sagte, ich bin so dankbar, dass du mich besuchen kommst. Sieh dir, das ist Dankbarkeit. Nicht, weil die Umstände so super sind, sondern weil ich vertraue, dass Gott es gut mit mir meint. Charles Spurgeon hat gesagt, ich fürchte, dass all die Gnade, die ich aus meinen sorgenfreien und angenehmen Stunden empfangen habe, nur einen Groschen wiegt. Aber das Gute, das ich empfangen habe durch Leiden, Schmerz und Trauer, ist nicht berechenbar. Was schulde ich nicht dem Hammer und dem Schmiedstock, dem Feuer und der Pfeile in meinem Leben? Und dann sagt er, Anfechtung und Leid sind die wertvollsten Einrichtungsgegenstände in meinem Haus. Und ich kann mich so gut erinnern, vor, glaube ich, 5 Jahren oder sowas. Ich bin auch nächste Woche da bei Neues Leben, da, wie wisst ihr, der, nördlich von Frankfurt, da ist das dazwischen, in der Nähe von Köln da. Da irgendwo in der Gegend. Und da habe ich über viele Jahre lang, ich bin da öfter durchgefahren, habe ich jedes Jahr in einer Kirche gepredigt, in Rosbach hat das, heißt das. Und dort war der Pfarrer, der Peter Pfeiffer, der Sohn von Friedel Pfeiffer, der Gründer von der Gefährdenhilfe, die ich sehr schätze. Und der Peter ist gleich alt wie ich und wir haben uns da befreundet über die Jahre. Und vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich, war es, bin ich hingekommen und Peter hatte Krebs. Hat nicht gut ausgesehen. Und dann habe ich zu Peter gesagt, Peter, sag mir, was ist das eine, was du in diesen Monaten gelernt hast, was du vorher nicht gewusst hast oder getan hast? Und der Peter hat gesagt, weißt du was, in den Zeiten des Krebs, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so dankbar gewesen. Ich danke Gott für, es war im Herbst wie jetzt, ich danke Gott für jedes Blatt, das vom Baum fällt. Es ist schön. Ich danke Gott für jede Tasse Tee, die ich trinken darf. Sie schmeckt so gut. Peter ist dann gestorben, hat Frau mit 5 Kindern hinterlassen. Aber was mir imponiert hat an Peter in der Zeit des Leidens, war, hat er Dankbarkeit gelernt wie nie zuvor. Und darum meine Frage an euch, ich habe keine Ahnung, wie es dir geht momentan, womit du kämpfst, aber ich möchte dich ermutigen, heute Nachmittag ist Zeit dazu. Sag Gott Danke dafür. Du wirst es nicht verstehen, so wie Josef nicht verstanden hat, als er im Gefängnis war. So wie Peter Pfeiffer und seine Frau nicht verstanden haben, warum er so früh sterben muss. Aber es ist ein Ausdruck unseres Vertrauens. Gott, ich verstehe nicht, aber ich vertraue dir. Und ich möchte euch ermutigen, kannst vielleicht in deine Bibel hineinschreiben, schreib 5 Gründe, die dir leicht fallen, Gott zu danken. Dann brauchst du sie nicht jeden Tag neu erfinden. Und dann schreib auch eine Sache dazu, die dir schwer fällt. Einen Menschen, den du nicht vergeben willst, danke Gott für ihn. Vielleicht gesundheitlich, psychisch oder körperlich, wofür du Gott noch nie gedankt hast. Ein Handicap. Vertrauen an Gott. Ich schließe eine der meistgestellten Fragen, wie ich gesagt habe, die ich bekomme, ist: Sag mir, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und manchmal sage ich zu dem Fragenden, ich weiß genau, was Gottes Wille ist für dein Leben. Dann glaubt er, ich bin ein Prophet. Und dann lese ich ihm immer 1. Thessalonicher 5, Vers 18 vor. Ich lese ihn euch jetzt vor. Ich weiß nämlich genau, was Gottes Wille für dein Leben ist. Du wirst überrascht sein, aber ich weiß es. Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich weiß genau, was Gottes Wille für dein Leben ist, in allem Danke zu sagen. Wisst ihr, wer der nächste Vers geht? Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Weißt du, wie du den Geist auslöschen kannst in deinem Leben, sodass niemand den Heiligen Geist in dir sieht? Sag einfach nicht Danke. Und der Geist ist ausgelöscht. Sag Danke und der Geist brennt. Beten wir noch, lieber Vater. Danke für dein Wort und die Wahrheit, die wir darin entdecken, immer wieder neu. Dinge, die wir schon oft gelesen, gehört haben, bekommen oft eine neue Bedeutung, wenn der Heilige Geist sie uns ans Herz legt. Und Herr, ich danke dir, dass unser Denken abhängig ist von unserem Danken. Dass unser Denken auch nur dann erneuert werden kann, wenn wir danken, in den schweren Umständen. Und so danken wir dir, Vater, für die Umstände, in denen wir jetzt gerade stehen. Vielleicht für unsere Frau, mit der wir uns schwer tun, unsere Kinder, die ihre Wege gehen, für unsere Arbeitsstelle, die nicht so läuft, wie wir es wollen, für unseren Chef, für unsere Mitarbeiter, für unseren gesundheitlichen Zustand, sei er gut oder weniger gut. Wir wollen dir danken dafür. Denn worin immer wir sind, dürfen wir vertrauen, es ist gut, weil du ein guter Gott bist, der Beste. Und darum wollen wir lernen, dir zu vertrauen und es ausdrücken in unserem Dank. Amen.